Auch mal wieder eine der längeren Folgen geworden. Also ich glaube, Stunde 15 haben wir schon länger nicht mehr voll gemacht.
Ja, aber wenn nicht heute, wann dann? So, wir haben uns vorgenommen, halbe Stunde über die EM zu sprechen. Hat nicht geklappt, aber ist auch schon mal okay, wenn man das ein bisschen ausufernder gestaltet. Aber es ist nicht nur Fußball gewesen, für alle diejenigen, die jetzt hier gleich schon wieder auf die Pause-Taste drücken wollen, sondern wir haben ein bisschen über Beachvolleyball geredet. Die GBT ist zurück, es geht nach Heidelberg. Wir erwarten sehr viel von Baden-Württemberg. Hinten raus dann natürlich wieder die Tour. Ich hätte es fast vergessen, aber es wird wieder Fahrrad gefahren in Frankreich. Und Bronny James
und
ist...
wenigstens haben wir einen Tour de France-Fan hier, der dich daran erinnert.
Stimmt, dass Bengt jetzt mittlerweile für den Tour-Podcast zuständig ist, hätte ich letztes Jahr auch nicht dran gedacht. Und hinten raus noch ein bisschen NBA, aber natürlich wird in den ersten 40, 45 Minuten viel über die Fußball-Europameisterschaft gesprochen. Blicken voraus auf das Spiel gegen Spanien, blicken zurück auf ein zähes Achtelfinale. Bengt erzählt ein bisschen von seinen Stories aus Dortmund, wo viel passiert ist. Deswegen Runde und du hast gerade umarmende Episode gesagt.
Ja, und da kann man auch mal stolz drauf sein. Entsprechend habt ihr hoffentlich genauso viel Spaß mit der Folge wie wir. Und das wünschen wir euch jetzt auch.
Bierhoff kann sich durchsetzen, Kuba! Und Deutschland ist Europameister!
Müller gegen Pickford! Müller am Tor vorbei!
Podolski gegen Bosingwa, jetzt erzählt sich durch Schweinsteiger, Tor! Deutschland führt in der 22. Minute gegen Portugal!
Musiala, sehr guter Ball, Goretzka! Werner, Goretzka!
And Torres is in here, and Fernando Torres scores for Spain.
Yeah! Jonas Hector! Das Drama von Bobo endet für Deutschland mit einem Sieg. Die Reise geht weiter ins Halbfinale.
Mittwoch 15:17, herzlich willkommen zurück zu einer frischen Folge von eurem geschwelbten Kölsch. Heute mit 10 Minuten Verzug, weil einer von uns wieder Sport1-Interviews machen musste. Und Spoiler, Leute, ich bin's nicht gewesen.
Komisch. Hallo Martin, schön, dass wir auch mal wieder zu einer exklusiven Folge von eurem frisch geschwebelten Kölsch da mit dabei sind. Ist schön. Ich war tatsächlich, ich habe mich gefragt, ob wir jetzt diese Woche eine in Anführungsstrichen dann normal wieder aufnehmen, weil wir hatten uns ja sonst auf nach den Spielen verabredet. Aber ich finde tatsächlich den Rhythmus jetzt gerade auch gut. So, ich habe mich dann ja mit Felix wieder zusammengesetzt und direkt nach dem Spiel aufgenommen. Und jetzt haben wir die Achtelfinals auch durch und deswegen finde ich das vollkommen richtig und vollkommen fein, dass wir uns hier jetzt nochmal wieder zusammentreffen. Können ja auch noch das ein oder andere wieder kurz besprechen, weil es ist ja auch noch ein bisschen was anderes los. Aber generell sind wir wieder zurück und ich habe extrem gute Laune. Wie geht's dir?
Sehr guter Podcast-Zeitpunkt, habe ich auch gedacht. Vor allem, wir haben uns jetzt auch lange nicht mehr gequatscht. Also davor war es ja schon so im EM-Kontext, dass man fast jeden Tag irgendwie mal kurz miteinander zu tun hatte. Aber waren jetzt quasi auch, also sowohl räumlich als auch digital, eine Weile voneinander getrennt. Deswegen, ich habe mich von meinem Wochenende gut erholt. Wir waren ja quasi mit der Eintracht gemeinsam in Mömmlingen Rasenturnier spielen. Und das hat auch noch ein bisschen gezerrt. Ich weiß nicht, ob ihr Podcast bei Alex und Dirk gehört habt. Da gibt's eine ausführliche Variante. Aber auch, also Kurzformat. Ich wusste noch nicht so richtig, was mich da erwartet, weil ich ja, wie gesagt, noch nie irgendwie so ein Rasenturnier gespielt habe und generell in dieser Volleyball-Bubble ja noch nicht, also in der selber Spielbubble 0,0 drin bin. Aber das von unserer Gruppe auch niemand so richtig war. Also Yannick Schiller hat schon ein, zwei gespielt, aber ansonsten waren ja auch für Olaf und Dirk war das so das alles das erste Mal. Deswegen waren so, also wir hatten da nie so wirklich Erwartungen dran, aber ich glaube, die wurden dann trotzdem vollends übertroffen. Also war ein richtig geiles Wochenende. Wetter war Sonntag, das einzige kleine Manko, da hat es einfach ein bisschen zu viel geregnet, aber ansonsten war das echt eine geile Zeit. Und ich wurde jetzt auch viel gefragt, was war das dann? War das Urlaub? War das Betriebsausflug? War das Arbeit? Für mich war es am wenigsten Arbeit. Ja, war natürlich ein bisschen aus allem. Es war aber, es hat sich nicht angefühlt wie Arbeit, auch wenn da die ganze Zeit irgendwie die Kamera mitlief. Sondern es war einfach echt ein geiles Wochenende, eine gute Zeit mit feuchtfröhlichen Getränken, auch noch ein bisschen Volleyball gespielt. Abends natürlich auch Fußball geguckt, die EM ein bisschen mitgenommen. Also einfach so ein richtig geiles Sommerwochenende.
Ja, da muss ich auch sagen, bin ich echt auch neidisch drauf. Also ich hatte natürlich selbst auch ein geiles Wochenende und man kann auch nicht auf allen Hochzeiten tanzen. Das wird mir gerade im Moment auch immer wieder bewusst. Aber ja, das muss schon eine absolut geile Zeit da gewesen sein in Mömmling, weil ja auch einfach so viele gute Leute mit gutem Ansinnen da aufeinander hocken und zusammen eins, zwei Warsteiner herbe Peitschen vergenussmolchen. Und ja, also muss eine geile Zeit gewesen sein und vor allem hat ja auch dafür gesorgt, dass wir jetzt auf oberkörperfrei Content gehen. Geil, Martin, du gehst auf Playboy.
Du dummes Arschloch. Ja, das Bild von Jonah war zu gut, ich musste es posten. Ich muss das tun, was soll ich sagen.
Ja, und dann auch direkt im ersten Slide und bei deiner Social-Media-Aktivität wird es auch die nächsten 3 Jahre noch in der ersten Reihe sein. Das ist wichtig, finde ich gut.
Ey, ist schon der 3. Post in diesem Jahr. Das ist quasi also eine Steigerung um 100% im Vergleich zu 2023. Also,
und der Post kam ja vorgestern, das heißt mit Anpfiff der 2. Jahreshälfte, du hast es geschafft in 6 Monaten 2 Bilder zu posten.
Let's go. Also wirklich GG's. Ja gut, ey, es kann wieder nicht jeder so einen Instagram-Account haben wie du. Du bist mittlerweile über 10.000, ne?
Ja.
Wenn du so weitermachst, bist du bald die Nummer 1, was spontan angeht. Ich glaube, Alex hat 22.000, aber sein Wachstum ist ja mittlerweile auch sehr, sehr beschränkt. Und du bist ja, also ich sag ja immer mal so, je weiter Deutschland im Turnier kommt, desto mehr wächst Ben Kunkel mit. Und deswegen, du bist exponentiell unterwegs.
An André Schnurer reicht es trotzdem auch nicht ran und das ist auch vollkommen in Ordnung, weil der auch ein geiler Ficker ist, also wirklich guter Typ.
Ich habe jetzt gelesen, der geht einfach auf Tour, ne? Also der kommt aus dem Nichts und geht jetzt auf Tour.
Er ist stark und hat ja auch wohl seinen Job verloren. Das ist ja das, was man vor 2 Wochen, glaube ich, mal gelesen hat.
Ja.
Und deswegen kann er das jetzt als heftiges Sprungbrett für sich verstehen und das ist ja auch vollkommen in Ordnung und vollkommen richtig und hat er auch verdient. Und bevor jetzt die Hater wieder loslegen, mein Account wächst und das ist auch cool, aber darum geht's nicht. Es ist ein netter Nebeneffekt, aber alles, was dazu führt, dass am 14. Juli in der Kurve gesungen wird im Herzen von Europa und Toni Kroos das Ding in die Luft streckt, ist mir recht. Und entsprechend, es soll das Projekt größer machen und nur darum geht es, um nichts anderes. Und es ist auch schön, dass es funktioniert. Das muss man wirklich sagen.
Ich glaube auch, jeder, der was anderes behaupten würde, der kennt dich dann auch einfach zu schlecht. Also wenn man, natürlich könnte man von außen raus denken, ja gut, der also hat da auch schon einen sehr, sehr guten Sommer, weil ist in vielen Medien vertreten, hat auch nochmal einen eigenen ganz okayen Social-Media-Auftritt und der wächst natürlich und zusätzlich bekommt er noch Karten für jedes EM-Spiel und die werden ja mittlerweile, ist das, also ich habe mal so ein bisschen Preise geguckt für das Spiel gegen Spanien, das ist 4-stellig, um da irgendwie mal Zugang zu bekommen. Deswegen sind ja ganz, ganz viele tolle Nebeneffekte, aber da müsste man, also nochmal um das rauszustellen, natürlich geht es dir nicht darum, sondern dir geht es einzig und allein darum, dass diese Mannschaft so erfolgreich spielt, wie sie nur kann. Und ich finde es trotzdem ganz lustig, weil auch, also gerade an der Schnurrer-Storyline, das sind dann halt wieder so Geschichten, die schreibt nur eine Europameisterschaft. Weil was wäre denn der Klassiker? Also der Typ, ich habe ja auch mal so ein bisschen den Account gesehen, also für alle diejenigen, die nicht wissen, über wen wir reden, das ist der Saxophonist. Also wenn du den nicht einmal auf deiner For You-Page hattest, dann hast du eigentlich kein Social-Media-Leben, weil
dann
der ist wirklich mittlerweile...
Dann hast du heftig hinterm
Mond gepennt, ey. Ja, so krass kannst du nicht hinterm Mond pennen. Also der ist in aller Munde und auch zu Recht, weil es einfach ein geiler Typ ist, der versprüht einen guten Vibe, hat, glaube ich, auch irgendwie so ein bisschen das Herz am rechten Fleck, weil er ja auch also sein Posting so rauslesen kann, dass ihm so also Diversität und einfach mal mehr Liebe in der Gesellschaft schon ganz wichtig ist. Und also er nutzt seine Reichweite einfach auch für gute Sachen, finde ich. Aber der Klassiker ist so, der hat ja davor auch schon immer mal wieder so... Ich habe gesehen, irgendwie ein, zwei Mal beim DOSB war der in so ein, zwei Veranstaltungen drin. Aber der wäre ja nie aus dieser Bubble ausgebrochen, wenn es eben diesen Sommer nicht gäbe. Und das finde ich, das sind so diese geilen Zufälle, die dann eben so ein Turnier auch noch mitschreibt, neben dem ganzen Sportlichen.
Und man muss ja auch dazu sagen, er macht's ja auch gut. Also er hat ja 3 Markenzeichen, die ihn auf jedem Video begleiten. Das ist halt einmal sein schwarzes Saxophon, was er dann immer mitbringt. Jetzt hat er zum ersten Mal mit seinem Völler-Trikot gebrochen. Ist ein Völler-Trikot. Sonst hatte er ja immer auch sein Rudi-Völler-Trikot an und dann halt die Sonnenbrille mit der Zigarette dahinterm Ohr. Also wenn du halt so auftrittst, dann schaffst du halt auch Wiedererkennungswert. Und er macht das richtig gut. Und entsprechend ist ihm auch jeder Erfolg zu gönnen. Also das ist wahrscheinlich auch eine heftigst überwältigende Zeit für ihn gerade. Da muss man schon sagen, guter Mann und wie du sagst, Herz am rechten Fleck. Entsprechend ist das alles genau richtig und da trifft es auch genau den Richtigen. Da darf man gerne mal seinen Hut davor ziehen. Und eine der wirklich schönsten Nebengeschichten dieses Turniers.
Safe. Ja. Habt ihr euch mal kennengelernt? Weil ihr dann doch immer relativ, also... In derselben Gegend unterwegs seid?
Kurz war es dann mal einmal vorm Fanmarsch in Stuttgart tatsächlich, dass er dann da auch neben uns stand und er so, ey Jungs, ja hier, ich muss gerade noch ein, zwei Sachen machen, haben wir kurz Hände geschüttelt, aber ja, also jetzt nichts Wildes. Okay. Muss man mal schauen, ob es da irgendwann nochmal zu einem anderen Austausch kommt, aber ich gönne ihm viel, ist ein guter Mann.
Gut, dann lasst doch gerne ein bisschen einbiegen auf Also ich kann gleich erzählen, wie ich das Deutschlandspiel verfolgt habe, aber du kannst gerne anfangen, wie du das Achtelfinale gegen Dänemark mitbekommen hast. Wir machen jetzt keine ausführliche sportliche Analyse. Nee. Wer das will, der soll 15:30 Philosophie hören, wo du dich direkt nach dem Spiel mit Felix zusammengesetzt hast. Aber es war ja wahrscheinlich so, mit allem drum und dran, mit dem Unwetter, generell auch wie das Spiel verlaufen ist, war das eines der wilderen EM-Spiele, würde ich sagen.
Ja, absolut, absolut. Also es reiht sich, glaube ich, hinter dem Eröffnungsspiel an die Top 2 meiner besten Spiele aller Zeiten, meiner besten Fußball-Experiences aller Zeiten rein. Weil der Tag von vorne bis hinten einfach grandios war, ne? Also ging dann ja schon mit dem, mein Gott, ey, ich werde hier die ganze Zeit nebenher angerufen von einer Nummer, die ich nicht angespeichert habe. Du musst jetzt warten.
Das sind die Medien, Bengt. Das sind die Medien. Die wollen dem Kuckel da irgendwie wieder hinterher ran.
Tja, aber ist halt alles nur hinten angestellt hinter FKK. FKK auf die 1.
Ich wurde unterschätzt. Also wir hatten wieder ein, zwei... Normalen Kartoffeln. Wir hatten wirklich wieder so 3-4 Supporter auch am Wochenende. Und viele wollten, ich musste viele vertrösten, die natürlich auch gefragt haben, ey, geiler Podcast, aber was macht Bengt? Ist der auch hier oder macht der in Dänemark? Da musste ich vertrösten, dass du gegen die Dänen schreien musst. Aber auf jeden Fall viele, viele Grüße.
Schade. Ja, vielen Dank. Das freut mich. Ich bin in Heidelberg wieder am Start. Da freue ich mich auch wieder, sehr, sehr viele von euch zu sehen. War ein absolut wildes Ding. Und wir, also ging ja dann, wie gesagt, auf dem Fanmarsch los. Und auch da einfach schon, ich kann da gar nicht alles erzählen, aber mal so die Top 2 Momente waren da einmal auf dem Bus zu stehen und zu sagen, okay, Arme hoch, und dann sind da 30.000 auf dem Fanmarsch, und davon erreichst du natürlich auch nicht alle, weil so krass sind unsere Megafone dann auch nicht, aber wir haben aufgerüstet, also wir sind da schon ein Level abgegangen, und keine Ahnung, wenn dann da halt 3.000 bis 5.000 Mann und Frau tatsächlich dann auch die Arme hochnehmen und dann halt auf den Takt mitklatschen und du einfach dieses arme Meer siehst, das ist unfassbar geil gewesen. Und dann stimmen wir da eine Humbe an und die Polizei setzt sich einfach mit hin. So, das war halt krank. Also das war wirklich absolut krank. Ja, und habe ich so auch noch nicht erlebt. Das war schon ein absolut irres Ding. Und ja, da freue ich mich schon sehr drüber. Und dann ging es auch ins Stadion rein, wo wir dann tatsächlich auch das erste Mal mit physischen Auseinandersetzungen uns befassen mussten. Weil ich da dann tatsächlich auch von ein paar Jungs und Mädels, nicht Jungs und Mädels, das waren tatsächlich nur Jungs, von ein paar Jungs angegangen wurde, die das nicht so gesehen haben wie ich.
Ich habe es auf Twitter gesehen. Ich weiß nicht, also du bist ja nicht so drin in der Twitter-Bubble, aber ein, zwei hatten da das Handy drauf. Und dann habe ich mir auch so gedacht, ui, das ist, also ich sag mal so, ich habe es dir nicht gewünscht. Ich dachte aber irgendwann, dass das so kommt. Also jetzt nicht, dass du irgendwie angegangen wirst. Das hätte ich dir natürlich nicht gewünscht. Aber ich dachte schon, dass da im Laufe dieses Turniers und natürlich auch, wenn man... Safe. Mann, du bekommst immer mehr Aufmerksamkeit. Das ist auch normal und ist auch gut so. Aber da werden dann halt auch die Hater lauter. Natürlich, ey, das ist zu verurteilen, was sie gemacht haben. Also sie haben sich jetzt auch nicht vollkommen auf die Fresse gehauen. Sie haben halt mal so ein bisschen... Du kannst es gleich gerne mal aus deiner Sicht schildern. Ja. Ich sag nur, wie ich es aus Twitter-Perspektive mitbekommen habe. Also natürlich ist es zu verurteilen, für mich war es trotzdem nur, und das ist schade, es war eine Frage der Zeit, bis das dann irgendwann mal zumindest so leicht aufploppt. Und also hoffentlich war das jetzt auch, das Maximum, und mehr brauchen wir dann auch nicht.
Also das war tatsächlich der harmlose Teil, der dann noch gefilmt wurde, weil das das dritte Mal in dem Spiel war, dass einer auf mich zugekommen ist, um das vorsichtig zu formulieren. Beim ersten Mal, als ich gerade was durchgesagt habe, um die Ordner zu loben, weil die da mit uns zusammengearbeitet haben, um einerseits uns da unten ein bisschen Raum zu schaffen, andererseits aber halt auch einfach die Rettungswege freizuhalten. Ne? Also wenn da irgendwie 500 Mann und Frau unten vor dem Block stehen und da dann irgendwo ein Notfall ist, ja, dann kommt da keiner durch und dann ist das ein scheiß Problem. So, deswegen haben wir da mit den Ordnern auch ein bisschen zusammengearbeitet und dann sage ich einmal durch so, ey, Leute, wenn die Ordner euch was sagen, das ist nie böse gemeint, ja, wir brauchen hier einfach die Rettungswege, hört da bitte drauf. Da kam der Erste an und hat mir gegen mein Megafon geschlagen und mir das halt ins Gesicht gehauen. Und das ist halt schon erste Eskalationsstufe gewesen. Dann im nächsten Schritt habe ich gesagt, okay, komm, lass sie sich mal kurz beruhigen, bin dann da kurz hin, da wurde mir dann auch schon wieder physische Gewalt angedroht. Ich so, okay, gut, mit denen brauchst du dich nicht unterhalten. Da sagte mir dann einer auch noch so, yo, wart mal ab, bis ich runterkomme, dann renn. Ich so, ja, ach komm, müssen wir jetzt nicht weiter drauf eingehen, und hab da halt einfach keine weitere Eskalationsstufe gesucht, weil da hast du direkt gemerkt, du kannst da nicht mit denen vernünftig reden und die beruhigen. Und es sind Menschen mit anderen Ansichten als ich, und das ist auch vollkommen in Ordnung, dass es andere Ansichten gibt und dass man die nicht zwingend teilt. ich habe halt eine andere Auffassung, wie man damit umgeht und wie man auch zwischenmenschlich mit anderen Situationen umgeht, weil Kollege Schnürschuh, der dann gesagt hat, jo, warte mal, bis ich runterkomme und dann renne, der kam dann tatsächlich auch runter, aber ich habe es nicht gesehen, hat mich dann von der Seite geschubst und war auch durchaus bereit zu mehr, um das so zu formulieren, dann sind die Ordner aber dazwischen gegangen und dann im nächsten Schritt kam es halt zu der Situation mit dem Dude im Fischerhut, die dann auch da rumgegangen ist. Aber auch da hat man es ja gesehen, ich gehe da einfach nicht drauf ein. So, ich sagte halt einfach, okay, komm, hier sind gerade erhitzte Gemüter und alles, was du jetzt sagst, kommt nicht an. Deswegen meine nächste Aktion war dann halt Super Deutschland Olé und dann halt einfach wieder den Fokus auf die Stimmung zu legen. Kann man mir vielleicht auch vorwerfen, dass das der falsche Umgang war, aber für mich hat es sich in dem Moment richtig angefühlt und auch im Nachhinein muss ich sagen, Gewalt mit Gewalt zu antworten, hat meistens noch zu nichts geführt.
Ach, und ich hoffe einfach, dass sich meine Stuttgarter Ärzte dann auch ein bisschen besser benehmen wie die Dortmunder Assis. Und also ich will den Typen jetzt nicht zu nahe treten, ich will nicht irgendwie Leute über einen Kamm scheren, aber also du hast sie schon alle in ein Spektrum ordnen können, dass sie vielleicht auch politisch alle so ein bisschen schwierig unterwegs sind und dass man sich mit denen auch einfach, also nicht gerne irgendwie abgeben möchte und dann auch auf keinen Fall mit denen irgendwie anfängt zu diskutieren, weil das dann eh nichts bringt. Und nochmal, es ist eine minimale Minderheit, die dann einmal da einfach gedacht hat, sie müsste jetzt einen Macker machen. Die, also wurden ja auch, ich weiß nicht, ob du das Feedback gesehen hast, du hast ja maximale Rückendeckung da auch zumindest online bekommen. Und also so wie ich es auch gesehen habe im Stadion, dass da direkt ein, zwei dabei waren, die da auch gesagt haben, ja, ihr schmeißt den Idioten halt raus. Deswegen, also ich hoffe, dass jetzt das einzige Mal das war, dass das irgendwie in die Richtung gegangen ist. Stuttgart hat sich ja auch gegen Ungarn eigentlich von seiner besseren Seite gezeigt. Und dann
gehören ja auch die Ungarn zu, ne? Muss man ja auch sagen.
Ey, hundertprozentig.
Das war auch so ein Spiel, klar, wo wir im Vorfeld auch immer ein bisschen gewarnt wurden. So, ja, okay, die Ungarn tendenziell auch eine Fanschaft, die mitgebracht wird, die nicht zwingend immer nur auf Kaffee und Kuchen aus ist. Aber habe ja auch gesagt, so, ja, okay, wir müssen halt aufpassen und wir provozieren niemanden, das machen wir sowieso nicht.
Außer
aber
die
Engländer. Wir halten uns halt einfach aus. Genau, aber auch da, wenn die mit ihren Weltkriegsliedern ankommen, dann dürfen die auch mal zwei Worte ertragen, aber das ist ein anderes Thema. Wir sind ja sowieso nicht auf Gewalt oder irgendwas aus. Jeder, der uns da auch irgendwie ein bisschen kennt und mal zwei Worte mit uns gewechselt hat, dem wird das auch relativ schnell klar. Aber was hier das Thema Rückendeckung angeht, gab es dann auch eine kurze Situation mit dem Ordner, dass der halt auf mich zugegangen ist und er so, hör auf, die Jungs zu provozieren. Ich ihn auch gefragt habe, so, Bruder, was mache ich denn? Ich stehe hier unten und singe Super Deutschland Olé und stimme die Nationalhymne an. Also davon kann sich jetzt wirklich keiner provoziert fühlen. Dann hatte ich mich da mit dem Ordner kurz unterhalten, um ihm klarzumachen, so, ich mache hier wirklich nichts Negatives. Du kannst gerne zuhören. Ich habe ein Megafon in der Hand. Alles, was ich sage, wird irgendwo aufgenommen. Hier kann dir keiner bestätigen, dass ich irgendwo eine provokante Geste oder was auch immer gemacht habe. Er meinte dann, aber wenn die hier runterkommen, ich kann dich nicht mehr schützen. Erstens sehe ich anders. Es ist genau dein Job als Sicherheitsmann, gewaltbereite Jungs und Mädels irgendwie aufzuhalten. Und zweitens kamen dann sofort 15 Jungs und Mädels aus dem Block. Nee, der steht da nicht alleine, sondern wir sind hier hinter ihm, weil er meinte dann so, wenn der hier runterkommt, du bist dann alleine. Und dann wirklich sofort 10 Leute, die gesagt haben, nein, der steht hier nicht alleine, wir sind hier alle hinter ihm. Und das war einfach unfassbar geil. Also und dafür siehst du auch einfach, für welche Jungs und Mädels du es machst, weil das die vernünftigen Leute sind. Und die sind in der absoluten Überzahl und das müssen sie auch bleiben.
Wie war sonst? Also, weil ich war, wie gesagt, wir haben da in Memlingen geschaut, aber man hat da 0,0 irgendwie mitbekommen, was da jetzt die Stimmung gemacht hat. Ich habe ja im Nachhinein jetzt mal so mitbekommen, dass Stuttgart schon so ein bisschen die Benchmark war im Vergleich zu München und Frankfurt. Gut, Frankfurt war halt das Spiel auch kacke. Aber wie hat sich Dortmund geschlagen?
Magisch. Also hier Westfalenstadion hat da seine eigene Magie mitgebracht.
Ja.
Und hast auch einfach gemerkt, dass alle Leute Bock hatten. Also, dass wirklich eine Atmosphäre geherrscht hat, wo jederzeit die Stimmung explodieren wollte und konnte und dann halt auch explodiert ist. Das hast du auf dem Fanmarsch gemerkt, dass da halt ganz Dortmund auf den Beinen war und sich gefühlt ganz Dortmund dann halt auch oder ganz Deutschland hinter diesem Bus gesammelt hat und dann auch vereint zum Stadion gegangen ist. Weiter ging es dann halt auch im Stadion. Wirklich nach Anpfiff, erster Gesang, den wir anstimmen, steht auf, wenn ihr für Deutschland seid. Oder steht auf, wenn ihr Deutsche seid, wird dann ja auch gerne da mitgesungen. Und du siehst halt, es braucht keine 5 Sekunden und das ganze Stadion singt mit und das ganze Stadion steht auf und du guckst dich um, stehst da unten vor der Südtribüne, stehst vor der gelben beziehungsweise dann halt weißen Wand, guckst hoch, alle stehen, fängst an zu singen, wer nicht hüpft, der ist kein Deutscher. Und das ganze Stadion hüpft, man. Also das waren halt legit so 25.000 Menschen, die dann angefangen haben zu hüpfen und zu springen. Und das war crazy. Also das war wirklich komplett crazy. Und beschreibt auch so ein bisschen die Energie, die dieses Stadion halt mitgebracht hat.
Finde ich auch im Nachhinein spannend. Weil also, dass du, ich finde, es war im Vorhinein klar, dass du in Deutschland so ein, zwei Stadien hast, wo das, glaube ich, besser funktioniert und ein, zwei Stadien hast, wo das vielleicht schlechter funktioniert. Und dass Dortmund eines der ersteren davon ist, ist für mich ein No-Brainer. Deswegen fand ich es spannend, als ich auch schon so die Spielorte gesehen habe, okay, du gibst Dortmund das Achtelfinale, aber dann halt auch kein Spiel mehr. Weil ich will jetzt nicht sagen, dass Deutschland vielleicht in einem anderen Stadion das Spiel verloren hätte oder dass Deutschland in einem anderen Stadion gar anders performt hätte, weil das ist am Ende dann auch irgendwie Kaffeesatzleserei und da musst du nicht mit anfangen. Aber für mich ist es schon ein Faktor, dass dieses Spiel in Dortmund war und Dortmund dann auf jeden Fall eher nochmal eine andere... Da ist einfach nochmal, also ein anderes Level als, und damit möchte ich jetzt München gar nicht zu nahe treten, aber es ist ja auch einfach, wie das Stadion gebaut ist. Man guckt jetzt das Westfalenstadion an und guckt die Allianz Arena an. Beides geile Stadien an sich, aber einfach stimmungstechnisch und natürlich auch so vom ganzen Drumherum, gebt dir Dortmund einfach ein bisschen mehr.
Euro Arena Munich.
Ja, wie die ganze Scheiße mittlerweile immer heißt. Ja, oder hier Football Stadium in Stuttgart. Ja, toll. Toll.
Ja, nee, aber also hast du natürlich absolut recht und war nicht nur Stadion, sondern war die Gesamtkonstellation. Also einfach auch nach diesem wirklich schlechten Spiel in Frankfurt, auch was die Stimmung anbelangt, dann zu merken, okay, hier muss jetzt was passieren. Es ist Achtelfinale, es ist das erste K.O.-Spiel. Toni Kroos twittert, jetzt geht das Turnier erst richtig los. Und du weißt, okay, ein Fehler und wir sind raus einfach. Und dann gegen Dänemark und dann ist es quasi ein Turnier, was sich in die letzten 6 Jahre einreiht. Aber durch den Sieg ist es jetzt schon instant das beste Turnier seit 2016. Dann hast du halt einfach gemerkt, hier steckt was Besonderes drin und ich glaube, das hat sich auch auf die Fans übertragen.
Kommt in Deutschland weiter ohne VAR?
Das ist eine gute Frage. Ich würde fast sogar sagen nein, also weil ich glaube, dass alle positive Stimmung sofort kippt, wenn du da 1-0 in Rückstand gerätst und das haben wir ja auch in Frankfurt gemerkt, der Grunddeutsche ist schwierig zu erreichen, wenn Deutschland dann erstmal 70 Minuten 1-0 hinten liegt. Ich habe schon echt Bammel, wenn diese deutsche Nationalmannschaft mal 1-0 zurücklegt, weil grundsätzlich, wenn wir in Führung gehen, dann entwickelt sich eine ganz eigene Dynamik und Deutschland schwimmt auf einer Welle. Aber wenn wir hinten liegen, dann wird es schon immer echt tough. Und auch gegen Dänemark, ich hoffe nicht gegen die Spanier. Also es ist schon ein absolut schwieriges Ding. Aber deutsche Teams und internationale Wettbewerbe, wir wurden so oft benachteiligt, da darf man auch mal das Glück auf seiner Seite haben.
Ach, und ich finde, also wir machen die Diskussion nicht auf. Ich finde, also natürlich ist es in einer gewissen Art und Weise glücklich, aber am Ende ist Abseits ist und bleibt für mich eine Tatsachenentscheidung. Und dann ist es mir auch egal, ob das ein Zentimeter ist oder nicht. Und wenn da Leute jetzt wieder anfangen von wegen, sie wollen eine Toleranzgrenze. Nee, Mann, wenn du die technische Möglichkeit hast, dann ist Abseits. Und ich kann mich das klingt jetzt wieder dumm, dass man es nachvollziehen könnte, aber ich glaube, jeder normale Bundesliga-Fan, du kennst diese Situation, du kennst diese Entscheidung gegen dich und natürlich fucken die dich maximal ab. Und ich will gar nicht wissen, was das mit den Dänen gemacht hat. Aber Abseits ist Abseits. Und auf der anderen Seite über das Handspiel, Mann, das ist die Regel. Die Handspielregel ist kacke, da sind wir uns auch alle einig. Aber sie wird zumindest auch in diesem Turnier, und das finde ich, kannst du schon so sagen, sie wird einheitlich durchgezogen. Und deswegen ist das für mich auch ein richtiger Handspielpfiff. Das mag jetzt, also natürlich, weil du addierst quasi Glück mit Glück. Und dann ist das doppelt Glück und dann kannst du da im Nachhinein sagen, ja gut, die deutsche Mannschaft ohne VAR fliegt in diesem Achtelfinale raus. Was durchaus hätte passieren können. Ich finde es trotzdem aber falsch zu sagen, ja, sie hatte nur Glück, weil sie eben 2 VAR-Entscheidungen also für sich bekommen hat. Weil es unterm Strich, wenn du nur aus regeltechnischer Sicht drauf guckst, 2-mal die richtige Entscheidung war.
Ja, und einmal 2 Themen. Auf der ersten Seite das Thema Handspiel, das Thema Abseits. So, klar, es ist kacke, dass das Ding wegen einem Zentimeter entschieden wird. Und denk mal, ich glaube, Champions League Achtelfinale, weiß ich nicht mehr genau, aber Niklas Füllkrug, der mit seiner Schulter im Abseits war, haben wir uns danach auch hier hingesetzt und gesagt, ey, aus deutscher Brille ist es scheiße, aber wenn wir das jetzt einheitlich durchziehen, dann können wir uns darauf einigen. Und dann ist es vor allem endlich, endlich mal eine Regel im Fußball, die klar ist, wo du genauso weißt, wie Ball ist im Aus, okay, es gibt Abstoß oder Einwurf oder was auch immer. So, wenn du im Abseits stehst, dann ist es Abseits und dann ist es halt keine Ermessensfrage und ganz ehrlich, alles, was wir daran verändern würden, würde die Regel nur wieder unklar machen. So, wenn du sagst, okay, Toleranzgrenze von 5 Zentimetern, so okay, wo fangen dann die 5 Zentimeter an, so ab wo werden die gemessen und dann hast du auch genau dasselbe Spiel, nur halt mit anderen Parametern und so ist es dann einfach mal klar. Und ja, natürlich würde jede Abänderung der Regel dann halt auch das Spiel beeinflussen und ich bin einfach nur dankbar, dass wir jetzt gerade mal eine Regel haben, wo wir wirklich beweisen können, wo wir endlich mal beweisen können, dass es so ist. So, es ist nicht mehr Ermessensraum des Schiedsrichters, es wird nicht mehr zweierlei Maß angelegt, sondern du kannst durch den Chip im Ball genau feststellen, wann verlässt er den Körper und du kannst durch diese halbautomatisierte Abseitsentscheidung durch den VAR genau bestimmen, wer ist im Abseits und wer nicht. Und das bringt endlich mal Gerechtigkeit in diesen Sport. So, lange Zeit hattest du das halt einfach nicht und das ist jetzt mal eine Regel, wo wir uns auch einfach darauf einigen können. Ja, ich sag das, nachdem Deutschland das erste Mal davon profitiert, aber ich habe das auch gesagt, nachdem Niklas Füllkrug da mit der Schulter im Abseits stand und ich mich tierisch geärgert habe, aber auch gesagt habe, wenn wir das durchziehen, dann ist es fair. Und so ist es jetzt und da bin ich glücklich drüber. Und anderes Thema mit dem Handspiel, ich finde halt, es hat zur Linie gepasst. So, es hat zur Linie des Schiris gepasst, der unfassbar genervt hat.
Es hat für mich auch zur Linie des Turniers vor allem gepasst. Weil Handspiel finde ich immer, also natürlich, das muss über ein Spiel klappen, aber das klappt ja auch meistens, wir reden ja dann meistens immer nach einem Bundesligaspieltag drüber, ey, Spiel XY wird's gepfiffen, Spiel YZ wird's nicht gepfiffen. Das Gefühl habe ich bei der EM zumindest nicht so deutlich wie in der Bundesliga, sondern dass man da eher an einem gemeinsamen Strang zieht und sagt, gut, ey, wenn das dann einfach dieser Handkontakt ist, ob der jetzt, also Absicht oder nicht ist und ey, mein Gott, ich tue mich super schwer. Für mich sollte das kein strafbares Handspiel sein, weil er ist voll in der Bewegung, er hat sie angewinkelt, aber sie steht halt ein bisschen ab. Aber wenn du dann so mit der Regel gehst, über dieses Turnier hinweg, sage ich, okay, mein Gott, dann ist es halt ein Elfmeter.
Ja, absolut. Und auch da, die Einheitlichkeit gefällt mir. Andere Einheitlichkeiten, was generelle Elfmeterentscheidungen angeht, ehrlicherweise nicht. Also da gibt's die ein oder andere Situation, wo ich mich dann doch sehr frage, wenn zum Beispiel dann ein Maxi Bayer im Strafraum umgerungen wird und es keinen Strafstoß gibt, dann aber Witzelfmeter gepfiffen werden, hast du nicht gesehen. Anderes Thema. Brauchen wir uns jetzt nicht drüber unterhalten. Aber es hat halt in dem Moment auch einfach zur Linie des Schiris gepasst, weil, wie gesagt, er hat halt super genervt, er war super kleinlich, deswegen pfeift er auch das Kimmich-Foul da raus, wo Schlotterbeck dann seine Bude macht. Ehrlicherweise muss man da sagen, okay, das ist auch eher mal ein 40-60-Ding, dass du es nicht geben musst. Und wenn du die Kleinigkeiten rausnimmst, ja, dann musst du auch dieses Handspiel rausnehmen. So, dann passt es halt zur Linie. In dem Fall sind es halt drei unfassbar ärgerliche Minuten für Dänemark. Also, wo du wirklich innerhalb von 3 Minuten anstatt 1-0 Führung dann plötzlich 1-0 hinten liegst und wenn du dann diesen Deutschen mit einer 1-0 Führung hinterher rennst, dann drehst du das Spiel nicht mehr. So wird dann auch nicht passieren, weil Deutschland dann halt auch ein Selbstverständnis entwickelt hat. Aber in dem Moment war es zweimal die richtige Entscheidung, auch wenn sich das aus deutscher Brille natürlich scheiße anhört, stehe ich aber trotzdem dahinter.
Ja, und mein Gott, am Ende fragt niemand mehr nach, wie du Dänemark geschlagen hast, sondern die Leute werden sich eher an das Spiel erinnern, was jetzt kommt. Weil, also ich finde es gut, dass du dieses Turnier jetzt schon als positiv darstellst. Für mich ist es auch jetzt schon ein positives Turnier, aber in der Gesamtbetrachtung werden wir uns an diesen Freitag erinnern. Wenn der gut geht, dann wird es ein sehr, sehr gutes Turnier sein. Wenn der Freitag schief geht und dann bringt es, und das klingt so hart, aber dann bringt es nichts, dass diese Mannschaft eine sehr, sehr gute Gruppenphase gespielt hat, dann bringt es nichts, dass du Dänemark geschlagen hast, dann ist es am Ende ein Viertelfinal aus, vielleicht dann am Ende gegen das beste Team in diesem Turnier und trotzdem, also für mich steht und fällt dieses Turnier mit diesem Spiel. Es ist dumm gesagt, es ist ein Spiel, wenn du es gewinnst, dann ist es ein gutes Turnier, wenn du es verlierst, ist es für mich kein gutes Turnier und das macht am Ende auch für mich den Reiz dieser EM aus.
Absolut, also es macht den Reiz aus. Ich gehe nicht mit, dass es kein gutes Turnier war, wenn wir das Ding verlieren, weil also jetzt gerade ist halt die Stimmung, also wenn wir das Ding verlieren sollten, dann ist es so ein Ding, okay, es geht in die richtige Richtung und wir haben positive Schlüsse ziehen können und wir entwickeln uns. Wenn wir das Ding gewinnen, dann ist es erfolgreich. So, dann sind wir wieder zurück in den erfolgreichen Zeiten und dann sind wir wieder da und da würde ich mich auch unfassbar drüber freuen, aber bin halt auch scheiße nervös vor diesem Freitag, ne? Also, weil die Spanier spielen ein unfassbar gutes Ding. Ich gehe ja auch so weit, dass der Gewinner aus diesem Spiel Europameister wird. Also, ich sehe keine Mannschaft, die Deutschland oder Spanien danach so gefährlich wird, dass es danach vorbei ist. die Franzosen spielen nicht gut, die Portugiesen spielen nicht gut, die Engländer, da brauchen wir gar nicht drüber zu reden. Die Schweizer sind noch das drittbeste Team aktuell und das sagt schon eine ganze Menge aus. Einerseits über hervorragend spielende Schweizer, andererseits aber auch über das Versagen der großen Nation. Aber ja, also es hängt viel von diesem Spiel am Freitag ab, definitiv. Deswegen habe ich aber auch unfassbar viel Bock drauf. Also ich wurde heute Morgen in einem Interview gefragt, wann war denn so ein Gänsehautmoment in Dortmund? Konnte ich da nicht beantworten, aber jetzt kann ich euch auch sagen, so jetzt gerade ist wieder ein Gänsehautmoment, weil ich an dieses Spiel am Freitag denke und das einfach, also es knistert wieder, so es knistert und kribbelt auch schon so weit im Vorfeld, weil du halt weißt, okay, alles hängt von diesem Spiel ab. Unsere Historie gegen Spanien, EM-Finale 2008, WM-Halbfinale 2010, das 6:0, was dazwischen war, wo Manuel Neuer den Posten mit Ficken anschreit und 1-1 in der Gruppenphase und dann dieses Skandal 1-1 von Spanien im dritten Gruppenspiel gegen Japan, so. Ey, es wird Zeit und dieser Sommer ist halt die Zeit dafür, dass sich dann auch endlich mal was dreht und ich glaube dran, Mann. Und ich glaube, dass da was unfassbar Großes entstehen wird und dass wir da mit 20.000 in weiß gekleidet auf der in der Cannstatter Kurve stehen werden.
Also ich glaube da auch dran. Ich finde auch, und das hatten wir, glaube ich, vor 2 Wochen schon mal im Podcast, ich kenne es nicht, Spanien in einem großen Turnier zu schlagen oder Spanien generell zu schlagen. Also meine Generation kennt das nicht. Spanien war für uns bis dato immer der Zenit. Und trotzdem, ich bin auch so jemand, den kriegst du voll mit diesem Karma-Zeug und so. Es wäre eigentlich jetzt an der Zeit. Es müsste eigentlich passieren. Bloß, das habe ich auch schon beim Champions-League-Finale vom BVB gesagt, dass es eigentlich an der Zeit wäre, dass Dortmund jetzt mal ganz, ganz oben steht. Am Ende haben dann trotzdem wieder die Spanier gewonnen. In dem Fall Real Madrid. Ja. Und trotzdem, was mir so ein bisschen bei dieser spanischen Mannschaft fehlt, ich gehe mit, die spielen für mich den besten Fußball in diesem Turnier und die sind dann auch, also, wenn ich jetzt ein Power-Ranking machen müsste, dann wären sie aktuell noch vor den Deutschen. Und trotzdem gucke ich da.
Die wären sogar vor normalen Kartoffeln.
Ja, und das muss man erstmal schaffen, weil normale Kartoffeln sind halt also fest und sicher auf der 1. Was bei Spanien jetzt aber schon auch mitschwingt, ja, die gewinnen 3-0 gegen Kroatien. Die Kroaten in diesem Turnier waren aber nicht die Kroaten aus den letzten Jahren. Ja, sie gewinnen 1-0 gegen Italien auf eine geile Art und Weise, aber auch die Italiener, ich will den Schweizern nichts wegnehmen, waren nicht das Italien, was man vielleicht vorher gedacht hat. Ich will nur sagen, sie gewinnen gegen Gegner, wo man vielleicht im Vorhinein gedacht hätte, dass die stärker wären, die aber eben bei diesem Turnier nicht performt haben. Man, das Spiel gegen Georgien. Georgien hat eine geile EM gespielt, ist aber trotzdem der dankbarste Achtelfinalgegner, Mann. Und jetzt kommt ein deutsches Team, das eben schon...
Rumänien vielleicht noch dazu.
Ja, vielleicht Rumänien, natürlich Rumänien als Gruppenerste, die hättest du dann noch eher genommen. Aber jetzt kommt ein deutsches Team, das, finde ich, schon mehrere Gesichter bei dieser EM gezeigt hat. Ne, Deutschland hatte dieses Wow-Spiel, aber Deutschland hatte auch schon dieses Krampfspiel und Deutschland hatte ein Achtelfinale gegen Dänemark, wo du zumindest mal mehr investieren musstest als die Spanier gegen Georgien. Und irgendwas in mir sagt, dass vielleicht auch Spanien das erste Mal in dieser EM richtige Gegenwehr bekommt. Und dass ich dann dieses Gesicht der spanischen Mannschaft noch nicht kenne. Und deswegen für mich ist es nah dran an einem 50-50 Matchup.
Ist es. Also für mich ist es zu 100% ein 50-50 Matchup. Also das kann in beide Richtungen rausgehen. Und auch deswegen bin ich so wahnsinnig nervös vor diesem Spiel. Hab aber auch trotzdem halt einfach unfassbar viel Bock drauf. Also mir stellen sich da schon wieder jegliche Haare, die ich am Körper besitze, auf, wenn ich an Freitag denke. Und ich glaube auch, dass es spielerisch das beste Spiel wird, was diese Europameisterschaft zu bieten hat. Also, weil mit
Da bin ich halt gespannt. Jamal und, da bin ich halt gespannt, weil Spanien gegen Deutschland war in den letzten Jahren nie spielerisch dann das, was es eigentlich versprochen hat.
Boah, WM 22 fand ich war schon ein geiles Spiel. Also,
ja, aber es war am Ende auch nicht der, ich weiß, was du meinst, aber es war am Ende auch nicht dieser offensive Schlagabtausch. Und jetzt gerade auch, ich kann mich ans EM-Finale 2008 eben ultra aber, gut erinnern, das war ein Scheißspiel. WM-Finale 2010 war auch ein richtiges Kackspiel. WM-Halbfinale war auch ein richtiges Kackspiel, weil eben auch immer so viel auf dem Spiel steht. Und deswegen bin ich, also ich würde Tendenz eher sagen, für mich ist, also das, was du vorhin gesagt hast, diese deutsche Mannschaft, wenn sie ein Tor kassiert und vor allem dann hinten liegt, er ist sehr, sehr wackelig. Deswegen für mich ist der Freitag auch so ein bisschen, wer das erste Tor schießt, gewinnt. Und dann glaube ich nicht, dass das irgendwie hier so ein Offensivspektakel wird. Also für mich könnte das am Ende auch so ein 1-0-Ding gewinnen sein.
Ja, das Ding ist ja aber auch, ich finde gar nicht, dass mit dem besten Spiel der EM zwangsläufig ein 5-4 drunter steht, sondern ich finde auch diese defensive Stabilität unfassbar geil. Also auch wie diese Mannschaften defensiv auftreten werden. Nagelsmann hat eine verdammt schwierige Aufgabe, was er jetzt mit Nico Schlotterbeck macht, weil der ein unsagbar geiles Spiel gehabt hat, jetzt auch gegen die Dänen. aber Jonathan Tah zurückkommt und dass das eingespielte Duo ist. Und ich glaube schon, dass Tah auch wieder spielen wird. Du aber mit Schlotterbeck auch einen hast, den du immer mal reinwerfen kannst, der halt auch diese Torgefahr mitbringt. Ne? Klar hat er jetzt noch keinen Treffer für Deutschland erzielt, der gezählt hat. Aber es ist schon auch einfach ein Riesending, dass ein Nico Schlotterbeck so ein gutes Spiel macht, zeigt aber auch, dass Deutschland jetzt wieder diese Tiefe im Kader mitbringt und einen Schlotterbeck einwechseln zu können, wenn Rüdiger vielleicht in der 20. schon die gelbe Karte sieht und in der 50. dann nochmal einmal vom Schiri angezählt wird, so ja, dann hast du dahinter einen Jungen, auf den kannst du dich verlassen und das ist unfassbar viel wert, deswegen ich glaube schon, back to the roots, Nico Schlotterbeck erstmal wieder auf die Bank, aber trotzdem auch mit dem genau richtigen Mindset. Ja, ich glaube halt einfach, dass es ein krankes Spiel wird, auf das ich mich sehr freue.
Für mich ist es gar nicht so die Schlotterbeck-Thematik, weil ich auch fest davon ausgehe, dass Tah wieder zurück muss. Ich finde offensiv viel spannender, weil ist jetzt auch nicht so, dass sich Sané in diesem Dänemark-Spiel instant in die Startelf gespielt hat. Es ist für mich eher auch so ein bisschen das Gegenteil, dass sich Wirtz eben noch nicht in diese Startelf gespielt hat. Und da bin ich sehr, sehr gespannt, ob er sich traut, Sané nochmal eine Chance zu geben. Ich weiß selber nicht mal, wie ich es machen würde. Ich finde, sie haben beide ihre Argumente. Ich finde, dieselbe Diskussion kannst du wieder bei Havertz, Füllkrug aufmachen. Da würde es mich aber wundern, wenn er sich jetzt für Füllkrug entscheidet, weil Havertz ja dann eigentlich auch schon gegen Dänemark gestochen hat, weil er sein Tor dann auch gemacht hat. Sei es ein Elfmeter gewesen, scheiß drauf. Deswegen, für mich ist es eher offensiv spannend, wie sich Nagelsmann entscheidet. Und dann sind wir beim Thema, sollten wir dieses Spiel verlieren? Und ich weiß, es ist dann aber einfach die Betrachtungsweise, weil genau, was wäre passiert, wenn Nagelsmann eben vor Dänemark die Aufstellung ändert, rausfliegt? Er wäre der Buhmann. Und er wird auch der Buhmann sein, wenn das schief geht, weil er eben Entscheidungen treffen muss. Es ist nicht so, dass das deutsche Team eben eine fest formatierte Startelf hat, sondern es gibt eben diese zwei, drei Entscheidungen zu treffen. Und wenn das dann schief gehen sollte, dann ist Nagelsmann wieder der Buhmann auf der Gegenseite, wenn es gut geht, dann sagt man wieder im Nachhinein, ja gut, er ist halt der Nationaltrainer, muss diese Entscheidungen treffen. Deswegen ist auch, also aus der Perspektive eigentlich eine Option, wo du viel, viel verlieren kannst und eigentlich relativ wenig gewinnen kannst. Aber ich hoffe einfach, dass er sich irgendwie richtig entscheidet und egal wer da auf dem Feld steht, egal ob es jetzt ein Wirtz oder ein Sané ist, egal ob es jetzt ein Füllkrug oder ein Havertz ist, wir haben auf jeden Fall genug Qualität, um den Spaniern richtig, richtig weh zu tun.
Und ich vertraue Julian Nagelsmann. Also ich will da gar nicht groß reinreden, wen er da jetzt bringen muss und wen nicht. So, er,
ich glaube auch nicht, er würde dir zuhören.
Nö, das stimmt. Aber viele tun dann ja gerne so, als hätten sie dann die Weisheit mit dem Löffel gefressen. Vor allem dann immer hinterher. Also gibt dann ja den ein oder anderen Reporter mit ein paar Eitelkeiten, um das so zu formulieren, der sich dann hinterher hinstellt. Also ich habe ja auch schon im Vorfeld gesagt, dass man den Schlotterbeck spielen lassen müsste und eigentlich Niklas Füllkrug vorne rein. Und als sie dann gekommen sind, lief's ja auch besser. Aber wenn du dann halt weiterkommst, dann ist halt nicht mehr dieser Tonus, dass dann sagt, ja, also ich hätte trotzdem vorm Spiel Schlotterbeck spielen lassen, sondern dann ist man halt ruhig. Und ich finde, da hat Julian Nagelsmann einfach ein unfassbar gutes Händchen und das hat er jetzt auch bewiesen und bringt vor allem Leidenschaft zurück an die Seitenlinie. Und das hat mir so gefehlt. Also das hat mir so gefehlt, dieses Brennen für dieses Projekt. Und was man einfach so bei der Nationalmannschaft in unserem Leben noch nie erlebt hat. Also ein Jogi Löw war da ja auch einfach ein anderer Typ für, ein Hansi Flick konnte es nicht bringen und ein Julian Nagelsmann bringt da ja einen Esprit rein, den du in Deutschland noch nie gesehen hast. Und das finde ich einfach überragend gut und da gefällt es mir auch, dass er dann komplett aus der Haut fährt und sich freut, wie ein kleiner Junge, wenn du dann das 1-0 gegen Dänemark schießt.
Würde ich sogar ein bisschen gegengehen. Jogi Löw Prime war schon auch einer, der aus der Haut fahren konnte. Aber das ist jetzt eben auch mittlerweile lange, lange her. Und also natürlich ist Nagelsmann ein komplett anderer Typ als Hansi Flick, aber die Mannschaft spielt auch einen anderen Fußball. So, Hansi Flick hatte mit dieser deutschen Nationalmannschaft zumindest bei großen Turnieren nicht die Möglichkeit, irgendwie aus der Haut zu fahren. Gut, jetzt sind wir trotzdem wieder schon über eine halbe Stunde.
Mit Asanos Worten, Hansi Flick, was hieß das?
Ja, was hieß das? Takuma Asano, was hieß das? Ich habe heute gelesen, dass Asano beim VfB gehandelt wird. Aber ist, glaube ich, ist nur eine Ente. Wir haben schon wieder viel über Deutschland geredet. Lass zumindest einmal einen kurzen Abgleich von diesem Achtelfinale machen. Weil es auch wieder, das ist wirklich heftig, ne? Also Bengt ist, aber wo haben die denn alle deine Nummer?
Keine Ahnung, Mann. Also wirklich absolut keine Ahnung. Aber ist egal. Also,
hast du die in deinem LinkedIn-Profil stehen? Hier, ich bin Bengt Kunkel, offen für jegliche Medienanfrage.
Ja, call me maybe.
Weil ich finde, am Ende so ein Achtelfinale, wir haben schon letzte Episode drüber gesprochen, dass es jetzt eben ein anderer Zyklus in dieser Europameisterschaft ist. Also wir gehen weg von diesem, den ganzen Tag läuft Fußball hinzu, die Spiele werden natürlich bedeutender, aber eben dann auch, also nur noch gestaffelter und nur noch abends. Weniger, ja. Und da war es mir wirklich, also Ich bin so weit gewesen, dass ich mir Portugal gegen Slowenien dann nicht mehr angeguckt hatte, weil ich einfach keine Lust drauf hatte. Oh, ja, weil also ich fand's Achtelfinale schon extrem zäh. Also einfach auch spielerisch nicht geil. Also ich war froh, dass gestern endlich nochmal die Türken gespielt haben, weil bei denen ist einfach, also man kann von der Mannschaft halten, was man will. Jedes Spiel von denen guckt man gerne an, weil da passiert zumindest was. Aber ich fand's ansonsten in diesem Achtelfinale schon sehr, sehr zäh.
Ja, es waren auf jeden Fall Dinger dabei, wo man sich dann am Ende sagt, boah, das habe ich mir jetzt 120 Minuten gegeben, also definitiv. Aber lebt dann halt trotzdem auch immer von dieser Spannung, ne? Und das willst du auch nicht los. Und natürlich im Achtelfinale geht's dann das erste Mal für viele Mannschaften halt auch um richtig was. Also das Italien-Spiel habe ich leider nicht gucken können, weil ich gerne gesehen hätte, wie die Schweiz die eingeschult hätte. Aber das Deutschland-Spiel war spielerisch sicherlich eins der stärksten. Und Türkei gegen Österreich war dann einfach Balsam auf die Seele, dass da dann auch das erste Mal wieder ein richtig gutes Spiel war, wo ich unfassbar schade, unfassbar traurig drum bin, dass Österreich rausfliegt, weil die dürfen mit dieser Leistung nicht fliegen. Sie waren die deutlich bessere Mannschaft, aber halt nicht zwingend genug und dann wirst du auf diesem Niveau bestraft. So, das mussten sie jetzt dann auch schmerzlich feststellen. Ehrlicherweise ist es aber auch ein Entwicklungsschritt. So ein Entwicklungsschritt, den die Österreicher halt mal gehen müssen. Und dann muss man mal gucken, wie sich die Generation Ralf Rangnick dann jetzt einfach auch entwickelt in Österreich. Ich traue dem Mann schon viel zu. Und normalerweise kommst du mit so einer Leistung weiter und dann geht der Weg auch ins Halbfinale. Und im Normalfall geht's im Halbfinale gegen die Schweiz. Und dann hast du Schweiz oder Österreich in einem EM-Finale stehen. So, das ist halt komplett irre.
Ich find schon lustig, wie du so schnell einen Baum durchrechnest und einfach vom Normalfall ausgeht, dass, also Österreich wird ja dann schon auch irgendwie die Holländer schlagen, die Schweiz schlägt natürlich England und dann ist ja quasi auch schon klar, dass einer von beiden Europameister wird.
Schweiz für mich gegen England Favorit, sag ich dir, wie es ist.
Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, ob du ein bisschen Stream geguckt hast. Ich habe ja mit der Schweiz 50 Euro verdient an diesem Wochenende.
Echt?
Ja, Dirk war, wir waren Freitagabend zu sehr, sehr später Stunde, haben wir ein bisschen Fußballtalk gehabt. Und da kam mir Dirk irgendwie an, von wegen, die Italiener werden Europameister. Und dann war ich irgendwie so selbstbewusst und meinte, ja, die werden schon morgen gegen die Schweiz rausfliegen, 50 Euro Wette. Und dann haben wir dir irgendwie die Hand drauf gemacht und dann, aber ich habe mich auch bei der Schweiz wohlgefühlt, Mann. Und zu Dirks Verteidigung muss man sagen, die hat, glaube ich, wenig von Italien gesehen, weil die haben einfach ein Drecksturnier gespielt und die Schweiz war schon gegen Deutschland echt okay. Aber nochmal, und da bin ich jetzt wieder beim Ding, ich fand, also das ist jetzt auch kein Expertentalk, England spielt ein Kackturnier, die Franzosen machen auch wirklich wenig und trotzdem stehen jetzt beide im Viertelfinale. Und ich möchte nicht gegen die spielen. Es klingt jetzt dumm, aber ich möchte nicht gegen die spielen. Ich hätte keinen Bock auf ein Halbfinale gegen Frankreich. Natürlich würde ich gerne ein Halbfinale spielen und dann kommt es am Ende drauf raus. Aber ich traue dem Braten immer noch nicht. Ich glaube nicht, dass die, wenn es wirklich drauf ankommen, weiterhin so kacke werden. Ich weiß, das Argument ist jetzt verzerrt, weil es kam eben jetzt drauf an. Und England muss sich in der 95. Minute auf einen Fallrückzieher von natürlich Jude Bellingham verlassen. Das ist dann auch wieder so einer dieser Momente, wo du denkst, ja, musste halt so passieren, aber es passiert dann auch so und die Franzosen machen eben auch noch in der 85. Minute irgendwie ein Tor und zur Wahrheit gehört auch dazu, man, Frankreich ist jetzt wirklich Jahr für Jahr oder Turnier für Turnier immer weit, weit vorne. Spoiler Alert, die haben davor die Jahre auch nicht immer so Hurra-Fußball gespielt und kommen eben trotzdem weit und bei England ist es genau dasselbe, dass es das meistens immer dann nicht geil anzuschauen ist und du dich dann immer pro Turnier so wunderst, ja, wie kann das sein, was macht Southgate mit der Truppe und er macht für mich auch viel Schlechtes, aber am Ende stimmen halt die Ergebnisse, deswegen traue ich dem ganzen Brat noch nicht so richtig.
Ja, das ist auch so. Und vor allem in solchen Momenten ist es ja auch immer komplett egal, was war. So, es reicht ja ein Moment, um diesen Knoten zu lösen. Und dann spielst du plötzlich ein viel, viel geileres Turnier. Also Frankreich bis hierhin, glaube ich, ein Tor selbst erzielt. Also einmal selbst getroffen und zwei Eigentore.
Ja, und das eigene Tor war ein Elfmeter.
Richtig, das war ein Elfmeter von Kylian Mbappé. Cristiano Ronaldo hat uns gezeigt, den musst du auch erstmal machen jetzt. Aber anderes Thema, können wir gleich noch kurz drüber sprechen. In solchen Momenten und gerade halt auch dann in den großen Spielen wachen solche Mannschaften dann ja auch gerne mal auf. So, da ist es dann, wo sie dann halt da sind. Ich sage trotzdem, dass wir gegen die Franzosen favorisiert werden und dass wir da die bessere Mannschaft wären. Da auch glaube, dass wir durchkommen würden. Trotzdem wäre es natürlich unangenehm, aber in einem Halbfinale wirst du immer einen starken Gegner kriegen und das ist auch gut so. Ich glaube trotzdem, dass wir es packen würden. Auf der anderen Seite England finde ich natürlich auch einfach geil, was da jetzt wieder für eine Diskussion entbrannt. Ne? So, jetzt gerade ist, glaube ich, der Schalter umgelegt worden von Jude Bellingham, du geiler bodenständiger Typ aus Birmingham, der sich über Borussia Dortmund nach Real Madrid spielt, zu der arrogante Ficker. Was denkt er eigentlich, wer er ist? und ich liebe alles daran. Also ich liebe wirklich alles daran. Es ist natürlich einfach auch die Frage, auf was für Spielertypen stehst du? Und ja, ich bin Team Ronaldo, ja, ich bin Team Ibrahimovic, ja, ich bin Team Bellingham. Ich find's geil, dass er sich fühlt. Also es ist halt ein bisschen dieses Thema, dass es bei Bellingham zu früh kommt und das finde ich auch. Also es ist halt wirklich, er spielt eine sehr, sehr gute Saison bei Real Madrid und plötzlich ist er halt der G und er stellt's auch so dar, als wäre er him. Aber bei ihm kann ich irgendwie schon seit 3 Jahren das Alter ausblenden, weil ich finde, er ist deutlich weiter als das, was da in seinem Pass steht. Also hat man schon bei Borussia Dortmund gesehen, man hat es jetzt vor allem auch bei Real Madrid gesehen, dass er in der ersten Saison Führungsspieler wird und Spiele in der 95. Minute am Fließband entscheidet und es einmal ihm sogar zurückgenommen wird und er trotzdem der Last-Minute-Held eigentlich in jedem Spiel sein kann. Und dann finde ich es auch geil, dass er sich nach dem Spiel hinstellt und gefragt wird, who wrote the story for England? Und er sagt, I'm the story.
Ja, der Bre ist halt 21, ne? Das ist der große Unterschied zu Ronaldo und Ibrahimovic und wie sie nicht alle heißen.
Ja.
Der ist halt 21, aber ich finde auch, dass er es mit Leistung rechtfertigt. Und ich meine, wir stellen uns immer hin und beschweren uns, dass die Leute in Interviews dann immer so abgekartet sind und nichts preisgeben. Ich weiß nicht, ob er sich nach seinem Tor da unbedingt an seine Klöten fassen muss und dann irgendwas in Richtung von einer slowenischen Bank machen muss, auch wenn er sagt,
da waren ja irgendwie eigene Jungs
und so, bla bla bla.
Ja, ja.
Aber am Ende, mein Gott, solange du lieferst, bin ich immer Freund davon, ey, dann darfst du auch genau diese Szenen irgendwie für dich beanspruchen. Und das ist auch cool, dass wir so eine neue Generation ranbekommen, weil ich sag mal so, wir saßen jetzt hier auch schon in diesem Podcast und haben uns gefragt, ja, was kommt denn nach der Ronaldo-Messi-Generation? Und die Ronaldo-Messi-Generation hat auch davon gelebt, dass es eben einen gab, der sehr, sehr extrovertiert war und eben einer, der eher ein bisschen introvertierter war. Und ich weiß jetzt nicht, aber wenn du so jetzt mal auf die neuen Jungen guckst, Mbappé ist für mich dann eher so ein bisschen der, und auch der kann ja wie gesagt aus der Haut fahren, aber Mbappé im Vergleich zu Bellingham, da ist Bellingham eher schon der Ronaldo und Mbappé eher schon der Messi. Und ich freue mich auf die Generation. Ich glaube, dass die Generation ebenfalls eben prägend sein kann, ohne die jetzt direkt irgendwie auf eine Stufe mit Messi oder Ronaldo stellen zu wollen. Aber es ist wichtig, dass du solche Charaktere hast und es ist auch wichtig, dass solche Charaktere diese Momente bekommen und am Ende sorgen auch diese Charaktere für diese Momente. Mann, Jude Bellingham geht da hin und macht einfach ein fucking Fallrückzieher-Tor in der 95. Minute.
Ja.
Und seine Mannschaft hat davor 95 Minuten Arsch gespielt, Mann. Die hätten das nicht verdient, weiterzukommen, aber darüber redet niemand, weil du eben diese Momente hast und das sind dann auch am Ende die Momente, die sie eben ausmachen.
Und ich habe halt irgendwie das Gefühl, es wird keine neue Messi-Ronaldo-Ära, weil es die so auch nicht mehr geben wird. Aber es wird halt viel mehr so eine Ära Richtung, okay, Ronaldo, der dicke Ronaldo, Ronaldinho, du hast einen Kaká, du hast in Europa aber auch ein paar geile Ficker. Also es verteilt sich auf viel, viel mehr Schultern, dass da ein Clarence Seedorf dann dabei ist, dass ein David Beckham dabei ist, dass ein Michael Owen dabei ist, dass dann aber auch ein Rivaldo dabei ist, sodass du halt wieder mehr Charaktere bekommst und mehr Shootingstars. Und das werden dann halt die Jude Bellinghams dieser Welt, das werden die Arda Gülers dieser Welt, das werden die...
Dass du Arda Güler jetzt hör bitte auf, Digga. Wenn, also Arda Güler gut.
Ja, aber dann nimm halt Lamine Yamal rein, dann nimm Jamal Musiala rein, dann nimm Florian Wirtz rein. So, es gibt halt einfach wieder viel mehr von diesen Jungs und das liebe ich. Das liebe ich, weil das wird auch dafür sorgen, dass wir in 5 Jahren mal wieder ein Duell zwischen wahrscheinlich Real Madrid und Barcelona haben, wo du auf beiden Seiten in 20 Jahren drauf guckst und denkst, krank, dass wir das miterleben durften. Und da stecken wir gerade in der Take-Off-Phase und das liebe ich.
Ja, und aber trotzdem bin ich wieder der Erste, der sagt, ey, lass uns mal bitte jetzt nicht jeden Namen in diese Take-Off-Phase reinschmeißen, bloß weil er eben gerade noch unter 23 ist. Für mich ist immer noch schon eine Riesenlücke zwischen, also Bellingham, Mbappé, und dann klafft eine Lücke, selbst zu einem Lamine Jamal, selbst zu einem Jamal Musiala, und Arda Güler kommt für mich noch ein bisschen weiter drunter.
Haaland darfst du noch mit
reinnehmen. Wen?
Auf die Obers. Ein Haaland darfst
du
auf die
Obers. Ja gut, der ist eben jetzt gerade nicht dabei, aber das liegt dann eher daran, dass er in einem falschen Land geboren ist. Aber ja, ich weiß, wo du hin willst. Und
er ist in England geboren.
Das ist so ein klugscheißer Information, Bank, die hättest du dir sparen können. Der ist in England geboren, aber er spielt für Norwegen, Blärt.
Ja, aber dann sagt doch nicht, dass er im falschen Land geboren ist, sorry. Wollen wir die Info straight kriegen. Nee. Leeds born.
Gut. Ein Thema hatte ich noch irgendwie, was in diesem Achtelfinale war. Was war denn? Warte, lass mich einmal kurz den Spielplan aufmachen. Also Ronaldo, stimmt natürlich. Jetzt haben wir die ganze Zeit über Cristiano Ronaldo geredet. Ronaldo reden. Weil schon wieder, also auch man kann wieder von dem Typ halten, was man will. Also es gibt immer das Team Messi und das Team Ronaldo und du bist Team Ronaldo, ich bin Team Messi. und trotzdem leidet man oder leidet.
Finde ich übrigens auch gut, dass wir beide Fronten in diesem Podcast haben.
Das ist wichtig. Ist auch, ey, das ist auch genauso in dieser Diskussion. MJ oder LeBron brauchst du auch immer so ein bisschen zwei Pole, weil ansonsten wird es dann auch zu viel Fanboy-mäßig. Ich will sagen, ich bin Team Messi und habe trotzdem mitgelitten, als Ronaldo diesen Elfer daneben geknallt hat. Und ich kaufe ihm das auch ab, dass er dann in der Halbzeit heult. Ich glaube nicht, dass das geschauspielert ist oder so, sondern der ist einfach so. Der ist einfach so drüber, was das Emotionale angeht. Und ich hab mich gefreut, als er ihn dann im Elfmeterschießen reingemacht hat.
Ja, 100%. Also es gab natürlich genug Leute, die ihm da auch gegönnt haben, dass er das Ding verschießt, aber also dass er ja wirklich eine Minute danach in der Halbzeitpause in Tränen ausbricht, zeigt ja auch einfach, wie sehr er für diesen Sport und für dieses Land brennt und was das auch nach all diesen Erfolgen trotzdem noch mit ihm macht.
Also,
der hat ja alles gewonnen, was es im Weltfußball zu gewinnen gibt, außer den WM-Pokal. Aber da kannst du dann tatsächlich sagen, dafür ist er vielleicht einfach im falschen Land geboren und zur falschen Zeit. Wenn du ihm Luis Figo an die Seite stellst, dann sieht es vielleicht nochmal ein bisschen anders aus. Aber ja, anderes Thema. Dass er halt trotzdem noch so leidet, weil er 4 Spiele in Folge nicht trifft, das berührt mich einfach, Mann. So, das zeigt mir, was das für ein Sportsmann ist, was er für eine Mentalität mitbringt, die ihn so groß gemacht hat, wie er ist. Und da gibt's nur ganz, ganz wenige, die das auch mit 39 Jahren noch ähnlich fühlen wie er. Dass dann Pepe 5 Minuten später diesen riesen Patzer hat, den Šeško nicht verwandeln kann, ist halt nochmal die nächste Storyline dazu. Aber ich find's gut, dass er die Jungs auf den Platz gelassen hat und dass ein Cristiano auch noch weiterspielen durfte. Ist auch genau richtig, dass er dann als erstes zum Punkt geht und den Ball reinschweißt. Also danach entschuldigt er sich ja noch für den verschossenen Elfmeter vorher. Ganz, ganz großer Sportsmann und das hat man da wieder gesehen.
Ist halt spannend, finde ich, aus Portugal-Sicht oder aus Portugiesen-Sicht, bevor ich jetzt wieder hier mit Portugaler anfange. Du entscheidest dich halt für Mythos und für eine Legende, aber du entscheidest dich ja auch aktiv für den schlechteren Fußballer. Weil wir müssen ja nicht drüber diskutieren, dass ein 39-jähriger Ronaldo für dieses Portugal, finde ich, schlechter ist als die Alternative. Und die Alternative ist ein 23-jähriger Gonçalo Ramos, der bei PSG eben Stammstürmer ist. Und glaube ich, der Bessere in diesem Spot war. Aber ich kann das vollkommen nachvollziehen, dass du sagst, ey, ist die letzte EM, die Ronaldo spielt. Das ist vielleicht wahrscheinlich auch das letzte große Turnier. Wer weiß denn, was dann in 2 Jahren bei der WM stattfindet, ob Ronaldo da nochmal wirklich. Also, weil dann ist er 41 und irgendwann, mein Gott, Cristiano Ronaldo steckt wahrscheinlich im Körper eines 30-Jährigen. Aber irgendwann bist du ja dann trotzdem eben limitiert. Deswegen, für mich ist es wahrscheinlich das letzte große Ronaldo-Turnier, aber ich finde es schon spannend und es ist ein extrem schmaler Grat, wo Portugal da drauf wandert, weil, ey, das Team ist crazy. Für mich ist Portugal auch mittlerweile kein Geheimfavorit mehr. Guck dir den Kader an, die sind richtig gut. Die sind für mich so ein bisschen das, was Belgien die letzten Jahre immer war. Das ist für mich eine goldene Portugiesen-Generation, weil da, ey, die sind gespickt mit Namen. Das ist heftig. Der Marktwert dieser Truppe ist heftig und er geht fast ein bisschen unter, weil man redet immer nur über Frankreich, über Spanien, über England. Aber Portugal ist für mich da mittlerweile auf einem Niveau und Ronaldo macht dieses Portugal einen Ticken schlechter.
Nicht mehr besser.
Aber gibt ihn halt, also gibt halt die ganze Storyline drumherum, gibt dir halt so viel, dass du ihn eigentlich nicht auf der Bank lassen kannst.
Ja, und also ich finde, es steht die ganze Zeit trotzdem noch so ein bisschen drüber, dass er die WM trotzdem noch irgendwie spielen will. Also ich glaube auch, dass er die WM vielleicht sogar auch noch spielt, aber was ein bisschen dagegen spricht oder was dagegen stehen könnte, vielleicht ist es ja so ein Gentleman's Agreement, okay, du kriegst deine Spielzeit und dann ist die EM dein letztes Turnier und danach retirest du. So, danach ist halt nicht mehr Ronaldo für Portugal und dann ist es auch okay, dass er spielt, weil wir wollen nicht das letzte Spiel von Cristiano Ronaldo bei einem großen Turnier sehen, wenn er auf der Bank sitzt. Also sorry, er muss dann halt auch von der größten Bühne abtreten und dann auch bitte mit einer Bude. Also er soll bitte nicht ohne Tor aus diesem Turnier raus. Es vergeht keine Woche, wirklich nicht eine, wo ich nicht auf Tor Cristiano Ronaldo tippe und bislang wurde ich gottlos verarscht, dass er dann halt, der hat ja 84% Elfmeterquote. Ich glaube, der hat von 108 Elfmetern oder Strafstößen, nee, ich glaube beides zusammen, aber von 108 Dingern hat er 91 reingemacht und jetzt ist er halt 91 aus 109. Aber es ist ein Ding der Unmöglichkeit, dass er diesen Strafschuss verschießt, weil also, wenn in den letzten 15 Jahren, wenn du einen Crunch-Time-Strafschussschützen haben wollen würdest, du hättest immer Cristiano gesagt. Es ist halt gerade einfach cursed für ihn. Aber ich glaube, er wird sich mit einem Tor verabschieden. Und ich glaube auch, das wird im Viertelfinale passieren.
Dann lass das Viertelfinale noch einmal schnell durchtippen. Also fang quasi an, Freitag 18 Uhr, Spanien, Deutschland. Ich werd nicht anfangen, gegen Deutschland zu tippen. Und ich glaube, du auch nicht. Und dann Portugal, Frankreich.
Ja, aber komm, dann gehen wir auch auf Ergebnistipps. Dann beeinflussen wir die Jungs für ihre Kicktipp und Check 24-Runde.
Ja, ich habe, also Deutschland gewinnt 1-0 gegen Spanien. Eckballtor, keine Ahnung, irgendjemand wird ihn reinmachen.
2-1, Thomas Müller in der 88. zum Ausgleich. Und dann explodiert das Stadion und in der 103. wandelt Kai Havertz auf den Spuren des Arjen Robben und verschießt den Elfmeter und im Elferschießen machen wir es dann. Nein, das ist natürlich viel zu viel gesponnen, aber 2-1 Deutschland.
Ich sag, Portugal gewinnt gegen Frankreich nach Elfmeterschießen.
Mutig, den finde ich tatsächlich mutig. Ich glaube, die Franzosen machen es und gehen mit einem 3-1 durch.
England wird sich raffen gegen die Schweiz, obwohl ich die Schweiz geil finde. Ich würde es denen wünschen. Ich glaube aber, wie gesagt, ich kann nicht die ganze Zeit in diesem Podcast sitzen und sagen, dass ich Angst vor Frankreich und England habe und dann beide aus dem Viertelfinale tippen. Deswegen sage ich, England gewinnt gegen die Schweiz, wird auch kein gutes Spiel. 1-0.
wird ein sehr hässliches Spiel, aber ich glaube, ist da nicht ein Italiener-Trainer, Marco Rossi oder sowas bei den Schweizern? Ich glaube, er knackt den Southgate-Ball und gewinnt ekelhaft 1-0.
Und ja, die Türken machen das Unmögliche möglich, aber im Viertelfinale ist Endstation. Und dass die Niederlande nach der Gruppenphase wirklich dann Halbfinale spielen darf, ist quasi ein Verbrechen. Aber ja, die werden das gewinnen am Ende dann. Ich sage nicht die ganze Zeit 1-0, dann gewinnt die Niederlande gewinnt 3-1 gegen die Türken.
Ich bin eigentlich Team Niederlande und ich habe gesagt, die Niederlande wird mein Dark Horse und für die ist es ja quasi schon ein Dark Horse-Turnier, wenn die mal in ein Halbfinale kommen. Muss dabei bleiben. Auch wenn mein Gefühl irgendwie sagt, die Türkei kommt weiter, ich muss bei meinem Tipp bleiben. Holland gewinnt mit einem schlechten Spiel 2-0.
Gut, dann haben wir sie eingeloggt. Dann wisst ihr, was ihr nicht auf Kicktipp einlösen dürft.
Ja. Ey, wobei ich mache ja auch immer Show mit Tim Latka aktuell und ihn habe ich gottlos verarscht aber abgezogen beim Tippspiel. Ich habe Spanien-Georgien 4-1 getippt und ich habe Deutschland 2-0 getippt und auch auf Sieg der Schweizer, da aber nur mit einem Torunterschied. Also da war ich richtig on fleek.
Strong. Aber wie bist du sonst so platziert in den ganzen Tipprunden? Weil ich war ja am Anfang noch in der Checks24-Tipprunde drin. Mittlerweile habe ich, glaube ich, also seit Mitte der Gruppenphasen habe ich einfach aufgehört zu tippen, nachdem man sich da so ein bisschen, also nachdem sich herauskristallisiert hat, dass ich keine Reisegutscheine mehr gewinnen kann. Weil da gibt's Leute.
Nachdem du dich auf Platz 2,5 Millionen wiedergefunden hast.
Also da gibt's Leute, das glaube ich auch nicht. Die haben safe dann irgendwie hier so den Zugang und tragen Ergebnisse nachhinein ein. Weil, also, ist quasi unmöglich, wie viele Punkte die haben. Es gibt Leute, die, und klar, ich habe jetzt aufgehört, aber zu dem Zeitpunkt, wo ich noch drin war, hatten die quasi doppelt so viel wie ich. Und es war jetzt nicht so, dass ich jedes Spiel falsch getippt habe.
Ja, du, ne? Aber manche Leute sind auch einfach ein bisschen vom Glück verfolgt, das muss man auch sagen. Ich tippe tatsächlich nur in der Check24-Tipprunde, weil ich auch einfach mich im Vorfeld nicht drum kümmern konnte, da irgendwas anderes aufzuziehen. Ich hatte ein paar kleine andere Projekte irgendwie am Laufen. Deswegen habe ich gesagt, nee, komm, da reicht's. Aber da bin ich, glaube ich, aktuell auf Platz 2.100.000 irgendwas. Von daher, es ist nicht der Rede wert. Aber Tippspiel macht Spaß. Tippen ist immer gut.
Gut, dann machen wir Stempel drauf auf die Europameisterschaft. Müssen wir mal gucken. Also
55 Minuten EM-Talk, ey, geil.
Ja, ist gut. Aber weil nächste Episode, was machst denn du? Du bist ja auch in Heidelberg. Weil wir werden es ja, glaube ich, schwierig schaffen, Samstag eine Episode aufzunehmen.
Samstag wird, also ich frage mich sowieso, wie der Samstag funktionieren soll. Also ich bin ja Freitag auch nochmal wieder Vollgas mit dabei. Und dann, muss man mal schauen. Und vor allem auch, mit welchem Gemüt wir dann in den Samstag reingehen. Ne? Weil ich sag dir auch, wie es ist. Sollten wir das Ding tatsächlich nicht gewinnen, ich spreche bewusst im Konjunktiv, das wird eine Welle der schlechten Laune nach sich ziehen. Und da wird dann nicht gelöst am Samstag in Heidelberg gefeiert werden, weil selbst wenn wir beim Beachvolleyball sind, da sind auch schon gerade viele auf dem EM-Hype-Train. Ich meine, guck mal bei uns ins Office, wenn ein Alex Walkenhorst sich mit Türkei gegen Tschechien auf ein Magazin vorbereitet, dann weißt du auch, was los ist.
Ja, wobei, dann muss man denen zugutehalten, die haben Samstag tatsächlich nicht geguckt. Also es war dann irgendwie so ein bisschen, also eigentlich wollten wir zusammen gucken, aber dann haben die sich, glaube ich, in so auch eine gute Runde gesetzt mit ein, zwei anderen und haben es dann, wir wollen niemanden zum Fußball gucken zwingen. Aber ja, ich gehe mit, absolut. Glaube, wenn wir Freitag rausfliegen, dann würde man, also natürlich werden wir Samstag, Sonntag, wird ja nicht passieren und natürlich werden wir eine geile Zeit auf der GBT haben, in Heidelberg kommt alle rum. Aber man würde es schon so ein bisschen merken, dass da so ein bisschen Trübsal drüber liegt. Ja.
Ja, aber beschäftigen wir uns einfach gar nicht mit und schauen mal auch, wie das mit Podcastern weitergeht. Ich glaube, mit Felix habe ich abgesprochen, wir machen es dann Montag einfach nach den, oder sind da die Viertelfinals schon durch? Ich glaube nicht.
Doch, Viertelfinals sind, gespielt, das ist auch wieder dumm, ich check nicht, Viertelfinals werden nur Freitag und Samstag gespielt. So, warum denn? Ja. Mach doch bitte 4 Spiele ja. an 4 Tagen.
Ja. Und dann hast du auch ein Deutschlandspiel um 21 Uhr. Ich finde, Deutschland 18 Uhr passt auch einfach nicht zu dieser EM. Aber naja, da gibt es schlaue Menschen an schlauen Positionen, die schlaue Entscheidungen treffen. Und Plus mal Plus macht Minus, glaube ich. Oder irgendwas in die Richtung. Aber naja, ich freue mich aufs Wochenende. Es hat Potenzial, als one of the greatest of all time in die Geschichtsbücher einzugehen. Und in dem Sinne können wir ja vielleicht auch einen kleinen Lookout machen, was am Wochenende passiert. Weil Heidelberg steht in den Startlöchern und ich glaube, du hast ähnlich viel Bock wie ich, oder?
Es wird mal wieder Zeit. Also, weil gefühlt ist jetzt Bremen auch schon wieder eine ganze Weile her und wir haben ja eigentlich immer schon dafür plädiert, dass wir eher Fans sind von diesem Rhythmus, wie es diesen Sommer ist, dass ein bisschen was dazwischen ist, aber dann freut man sich eben auch eher auf die Happenings und jetzt, also, ist es das Wochenende auf sich, auf was glaube ich am meisten, zumindest wo am meisten Spannung drauf liegt. Weil ich sag mal so, ja. Düsseldorf hat geliefert, Bremen war also unterschätzt geil, aber von Heidelberg wird extrem viel erwartet, Mann. Weil natürlich, wann GBT ja. in Baden-Württemberg, jetzt endlich GBT in Baden-Württemberg, natürlich leider nicht auf der Neckarwiese, aber das also wird keine Ausrede sein von wegen, ja gut, jetzt sind wir halt an einer anderen Location und da bin ich mal gespannt, was meine baden-württembergischen Freunde und Freundinnen da so auf den Court zimmern werden.
Ja, und vor allem, man muss ja auch da mal wirklich die krasse Dankbarkeit aussprechen, dass es überhaupt möglich gemacht wird, dass wir da in Heidelberg unterwegs sind, ne? Weil vor einem Monat diese Unwetter, die da durch Süddeutschland gefegt sind, die waren schon jenseits von Gut und Böse und Heidelberg war da auch nicht unverschont von. Und dass wir da überhaupt die Möglichkeit kriegen, das dann auch irgendwie durchzuführen, das erfüllt mich mit tiefem Demut, muss ich auch wirklich sagen, wenn ich da halt auch sehe, was für Schicksale da einfach dranhängen und wir das Privileg haben, trotzdem ein bisschen gute Laune auch einfach mitzubringen und ich finde es auch trotzdem wichtig, so klar, da schlagen dann immer die zwei Herzen, dann zu sagen, okay, nee, so eine Region muss sich auch erstmal erholen und dann halt aber auf der anderen Seite zu sagen, okay, ein bisschen Ablenkung tut manchen Menschen da halt auch gar nicht so verkehrt. Ja, deswegen bin ich schon dankbar, dass wir in Heidelberg auch mit dabei sein dürfen und hoffe auch entsprechend, dass wir uns da ein geiles Wochenende machen können. Wir machen jetzt keine große sportliche Prediction hier, aber gib mir mal einen Namen bei den Männern und bei den Frauen. Wer holt's?
Ja, bei den Frauen wird Paula und Jana werden natürlich das Turnier wieder gewinnen. Und
klar, müssen nicht durch die Quali und das ist ein Riesenvorteil für die.
Ja, und bei den Männern... Oh, bei den Männern sind Erik und Mohamed dran.
Finde ich gut. Bei den Frauen machen es Schneider-Walkenhorst.
Die nicht mal spielen, sehr gut.
Die spielen nicht?
Nein, Kira ist verletzt.
Ah.
Isa spielt mit Nele Barber.
Perfekt. Seit wann ist das klar?
Ich habe es heute irgendwo gelesen.
Okay,
also,
sehr
ja.
gut. Dann,
Ehrenrettung für dich, gut, ist es noch nicht so lange klar.
Nee, gut, ne, und selbst wenn, also mir geht's da gerade tatsächlich eher darum, dass wir hoffentlich keine Falschinformationen irgendwo verbreitet haben, als es dann schon raus war. Ja, nee, aber deswegen vollkommen in Ordnung. Okay, dann gewinnen Schneider-Walkenhorst nicht. Erstes Turnier Ittlinger-Vandenfelde, glaube ich irgendwie auch noch nicht dran. Ich gehe auf Kunst-Sude. Ich glaube, die spielen sich daraus. Spielen die?
Ja, das ist eine gute Frage, weil die haben gerade noch in Gstaad gespielt, haben aber verloren. Und wenn die in Hassel ja. gehen, Gstaad, Heidelberg ist jetzt nicht unmöglich. Deswegen, ich glaube schon, dass die dann Freitag am Start sind. Ja.
Und bei den Herren gehe ich auf die Saggis, die sich mit einem Paukenschlag zurückmelden werden nach der Verletzung von Benedikt.
Gut. Dann habt ihr es hier zuerst gehört. Jetzt wisst ihr auch, was ihr bei der GBT auf keinen Fall tippen müsst. Und ich glaube, ansonsten gibt's nicht mehr so viel zu tippen.
Nö. Also, du kannst einmal kurz hier Kurzabriss machen. Worum geht's hier dieses Jahr bei der Tour?
Ich hätte fast vergessen, stimmt.
Ich bin
wieder drin.
Also, wenn wir jetzt damit schon anfangen, dass du die Tour vergisst, dann können wir den Podcast abmelden.
Nee, ich habe gestern geguckt natürlich. Tour de France ist wieder Richtig. Unterwegs. Gestern auch die erste Königsetappe. Also, es ging das erste Mal aus Italien rüber nach Frankreich, weil die Tour ja immer in einem nicht-französischen Land startet. Dieses Jahr war Italien dran. Und dann ging's, also normalerweise ist die Tour ja dafür bekannt, ja, geht über 3 Wochen, erste Woche ist so ein bisschen zum Reinkommen, in der zweiten wird dann schon ein oder zweimal über den Berg gefahren und dann aber in der dritten Woche entscheidet sich's. dieses Jahr ein bisschen anders, weil jeder, der in Geografie aufgepasst hat, wenn du aus Italien nach Frankreich willst, dann kannst du entweder unten am Meer entlang fahren, aber dadurch, dass die Tour dieses Jahr in Nizza endet, weil in Paris olympische Sommerspiele sind, willst du eben nicht zweimal am Meer entlang und dann musst du gezwungenermaßen schon mal über die Alpen drüber und das haben sie gestern gemacht. Ja. Und deswegen gab es gestern das erste große Ausrufezeichen von Pogacar gegen Vingegaard, der mal die Muskel spielen lassen hat. Deswegen, man kann schon nach Tourtag 4 sagen, wer so ein bisschen der Beste ist, aber dahinter wird dann ein 3- bzw. 4-Kampf ausbrechen, wer die Nummer 2 ist und generell so ein Tour-Tross, wie gesagt, der ist ja 3 Wochen durch Frankreich unterwegs, da kann so viel passieren, deswegen ist es so ein erster Fingerzeig gewesen, aber ich bin natürlich, also mein Gott, wir haben jetzt gerade 16:20, ich werde jetzt gleich, wenn der Podcast fertig und hochgeladen ist, werde ich natürlich Tour anmachen und das nebenher laufen.
Ja, okay. Nee, ist gut, weil ich hatte mich da hier ein bisschen mit unserem inzwischen nicht mehr ganz so neuen, frischen Prakti Felix drüber unterhalten und er sagte halt auch, so dieses Jahr gibt's da auch mal ein größeres Feld, wo es halt nicht mehr nur um den Zweikampf Pogacar gegen Vingegaard geht, also dass es halt nicht mehr nur die beiden Jungs sind und Tadej Pogacar da aber auch reingeht und durchaus trotzdem wieder sehr ambitioniert unterwegs ist, ging's dann in einem Interview darum, wie bereiten sie sich auf die Tour de France vor. Die Giro d'Italia war meine Vorbereitung und das ist halt auch einfach, ne? Wenn du die Giro als Vorbereitung für die Tour nimmst, sagt das halt auch viel über dein Mindset aus. Und deswegen, ich glaube, Tour ist gerade auch schon wieder gut unterwegs und macht auch viel Spaß, wenn man sich mit der Thematik dann noch beschäftigt.
Sie. Gut, und dann, habe ich jetzt auch fast vergessen. Einmal hier Bronny und LeBron, es wird passieren. Die Lakers haben Bronny an Stelle 55 gepickt. Und jetzt auch unter Vertrag genommen. LeBron hat heute seinen Max-Deal unterschrieben, bekommt, glaube ich, der ist jetzt, wie gesagt, also sehr, sehr alt, bekommt immer noch 50 Millionen pro Jahr. Aber das habe ich dir auch schon vorher erzählt in der NBA, die Verträge sind wirklich, also fernab von Gut und Böse, da kannst du wirklich so, also bestes Beispiel ist wirklich Tobias Harris. Das ist der Kollege, von dem ich schon mal im Podcast erzählt hatte, der hat so ein Null-Punkte-Spiel in den Playoffs gehabt, wo es wirklich um alles ging und war bis dato, glaube ich, auch so in den Top 20, was die Bestverdiener angeht. Der hat jetzt einen neuen Vertrag unterschrieben, wieder für so unfassbar viel Kohle. Da können wirklich Fußballprofis von träumen. Aber das ist halt gerade, ja. Also in der NBA kannst du halt wirklich so ein Average-Spieler sein und trotzdem so richtig viele Millionen scheffeln.
Safe, absolut, absolut. Gibt's jetzt nicht hier auch noch den bestbezahltesten deutschen Sportler aller Zeiten?
Ist er das? Ist er der bestbezahlte?
Hartenstein?
Also wenn er, der bekommt auf jeden Fall, ich glaube 30 jetzt pro Jahr, also oder nicht knapp.
27.
Ja, 27?
Ja, 27 Millionen.
Ja, ist er wahrscheinlich der Bestverdienste.
Isaiah Hartenstein ist der Bestverdienste, löst dadurch Amon-Ra St. Brown ab. Also der war vorher auf der 1.
Oh, aber hätte er doch auch einen neuen Vertrag bekommen. Bist du sicher?
Ich bin mir relativ sicher, dass Hartenstein an ihm vorbeigezogen ist. Und ich glaube, ja genau, St. Brown kriegt nämlich erst ab nächstem Jahr sein Geld. Kriegt da erst ab 2025 seine 30 Millionen
pro Jahr. Ist. Ja. 120 für vier Jahre, also 30 Millionen pro Jahr.
Für St. Brown jetzt.
Ja. Ja, das ist alles eine...
Aber erst ab 25.
Ja, aber ist trotzdem aber alles erst eine...
ab 25.
Ja, ab diesem Jahr quasi. Also ab der nächsten Saison, ab der 24-25er Saison.
Ja, genau. Deswegen, so lange ist halt Hartenstein noch der bestverdienste deutsche Sportler aller Zeiten. Aber ja, also wir müssen uns ja jetzt trotzdem nicht darüber unterhalten, dass Hartenstein oder Hartenstein eigentlich? Schon Hartenstein, oder?
Deutsch Hartenstein.
Wir müssen uns ja trotzdem noch nicht drüber unterhalten, dass er auf den Spuren des Dirks wandelt. So, er ist ja trotzdem in der Legacy deutlich dahinter und trotzdem bist du halt einfach der bestbezahlteste deutsche Spieler aller Zeiten oder deutsche Sportler aller Zeiten. Das ist halt schon krass und zeigt ja auch einfach, wie viel Geld in dieser NBA steckt.
Ey, aber Hartenstein wirklich verdient. Also natürlich sind jetzt 27 Millionen pro Jahr schwierig, das zu rechtfertigen, warum er sich das verdient hat, aber generell in diesem Kosmos NBA ist das ein Vertrag, den er sich wirklich verdient hat. Weil, wie gesagt, er hat eine sehr, sehr gute Saison gespielt mit den Knicks. Jetzt auch gewechselt zu den Oklahoma City Thundern, also zu den Thundern. Passt da sehr gut rein, finde ich. Und ist mittlerweile einfach auch, also man redet immer viel über Dennis Schröder, aber Hartenstein ist in der NBA auf jeden Fall über Schröder. Vom Skillset und vom Standing her. So, der ist einfach jetzt Superstar ist immer schwierig, aber ist auf jeden Fall, also wenn du, der kann nicht einfach so in Oklahoma auf die Straße gehen, sondern wird halt sofort erkannt. Und in Deutschland kennt ihn niemand, weil er eben nicht in dieser WM-Mannschaft drin ist. Aber der ist schon echt richtig gut. Deswegen, hat mich auch gefreut, dass der eben, weil für den ist das ein Riesenvertrag. Natürlich ist es für den Deutschen ein Riesenvertrag. und war auch nicht, also man hat so ein bisschen gemunkelt, ja, wie viel bekommt er denn, also in welche Riege geht es denn, und wenige haben, glaube ich, damit gerechnet, dass er wirklich den Vertrag bekommt. Aber ist geil, ist einfach eine geile Wertschätzung für seine Leistung in der letzten Saison.
Ja, nö, absolut. Also das auf jeden Fall. Und dann natürlich die nächste Storyline, die dann noch geschrieben wurde, war halt das Ding um Bronny James. Ist es ein bisschen zu gewollt oder reden wir da auch über verdient?
Ja, ich hatte die Diskussion, die haben wir auch am Wochenende schon geführt. Dann aber, glaube ich, nicht on-stream, sondern auch wieder eher zu später Stunde, wo der Stream dann aus war. Für mich ist es, also natürlich ist es gewollt, natürlich ist es auch in gewisser Maße geskriptet. Es ging ja auch dann schon so weit, dass der Berater von Bronny gesagt hat, ey, zu den Teams, also wo klar war, dass Bronny irgendwie nicht in der ersten Runde gedraftet wird und die Lakers hatten eben diesen 55. Pick, dass der Berater hingegangen ist zu den anderen Teams und gesagt hat, ey, wenn ihr jetzt Bronny quasi den Lakers wegnimmt, dann wird er nicht für euch spielen, sondern nach Australien gehen. Also es war schon klar kommuniziert, dass Bronny am Ende bei den Lakers landen soll, aber ich finde das auch gut so, Mann. Natürlich passt das einfach perfekt rein, dass LeBron James mit seinem Sohn Bronny James bei den Los Angeles Lakers spielt, Mann. Weil die Lakers sind halt so ein bisschen das Strahleteam der NBA. Und dass dann eben diese Storyline, was ja also wirklich ein Once-in-a-Lifetime-Ding ist. Es wird es ja wahrscheinlich nicht mehr geben, weil LeBron ist, also Nein. ist der GOAT. Oder ist zumindest in der GOAT-Debatte drin. Und dass der jetzt zusammen mit seinem Sohn bei einem Team spielt, was ja, also ich will jetzt nicht sagen, dass die Lakers Contender sind, aber was zumindest jetzt nicht irgendwie am unteren Rand der NBA rumkraxelt, sondern eben dann auch auf jeden Fall Winning-Basketball spielen kann.
Das wird. Wir sprechen uns dann im März wieder.
Aber es wird besonders sein und deswegen finde ich es geil, wie es jetzt gekommen ist. Und dann, also finde ich es auch richtig, dass man das da in die Richtung, also eben gedrückt hat. Dass man schon klar gesagt hat, ey, Bronny, Bronny und die Lakers, das passt einfach.
Ich finde es auch vollkommen in Ordnung. Dann ist es auch genau richtig, dass sich die anderen Teams daran halten. So, mein Gott, der US-Sport lebt halt auch einfach viel von diesen Stories. So, deswegen ist Drive to Survive ja auch so ein Riesending in den USA, obwohl sich da keiner für Formel 1 juckt. Und die sich dann immer wieder darüber beschweren, dass der Hype halt nicht dem gerecht wird, was uns da bei Drive to Survive versprochen wird. So, ja, dann guckt halt mal diesen Sport. Aber das ist halt ein anderes Thema. Ja, und schlussendlich ist es natürlich einfach auch eine geile Storyline und freut mich vor allem halt nach der ganzen Geschichte um Bronny James mit seinem Herzstillstand und hast du nicht gesehen, dass er es dann auch in den Profibasketball geschafft hat und jetzt lass den Jungen erstmal spielen und lass den Jungen sich erstmal entwickeln. Hier Philipp Dussmann, unser Pressesprecher der Eintracht, hat da nochmal mit auf den Weg gegeben. So, ja, klar, ist cool, da mit deinem Dad auf dem Platz zu stehen, aber willst du bei diesen ganzen Momenten immer deinen Vater mit am Start haben? Und das finde ich auch eine geile Storyline. So, natürlich wirst du auch erwachsen in dieser NBA. Du wirst dann irgendwann 21. Natürlich fangen die auch vorher alle schon an zu saufen. Aber du hast dann da halt auch einfach deinen Dad daneben, ne? Und bist dann mit deinem Vater unterwegs. Ich setze den Take auf, ja, ist schon in Ordnung, weil dein Vater halt LeBron fucking James ist.
Ich fand einen geilen Tweet, nachdem der Draft quasi durch war, ist auch relativ viral gegangen, wo da jemand getweetet hat, hier so Skandal, LeBron James bumst einfach die Mutter seines neuen Drafted Players.
Ja. Ist so. Er kann zu Bronny hingehen und wenn er dann irgendwann mal in einem anderen Team spielt und die sich gegenüberstehen, ey, ich habe gestern Abend deine Mom, was auch immer, ne? Also ist gut, ne, gefällt mir schon und freue mich einfach drauf. Also das erste Spiel, wo Bronny dann an der Seite von LeBron stehen wird, es wird schon überragend und weiß ich, haben sie noch einen Spot in ihrem Olympia-Team frei? Weil wenn da im Eröffnungsspiel dann das Dream-Team auf dem Feld steht und LeBron halt mit Bronny, das hätte schon auch was.
Das hätte wirklich überhaupt nichts. Also, natürlich wird das nicht passieren, aber das wäre ja, also macht ja überhaupt keinen Sinn, dass man Bronny da irgendwie in dieses Team reinschmeißt. Vor allem das Team wird sowieso, wird hier funktionieren. Ich freue mich dann auch wirklich auf Olympia, weil ich habe jetzt in gewisser Weise immer mehr Berührungspunkte, ist ja auch klar, dass es immer mehr kommt, aber also das wird so, EM ist jetzt geil und EM kommt jetzt in diese Peak-Phase, wie gesagt, mit dem Spiel am Freitag. Aber der Sommer geht danach halt einfach auch, also straight up weiter mit den Olympischen Spielen.
So. Ja, dieser Sommer ist ein einziges Highlight. Der Sommer ist ein einziges Highlight. Und ich habe mal jetzt über meine nächsten Wochen nachgedacht. Ich habe bis Mitte September kein freies Wochenende mehr und ich find's fucking geil. Also jetzt geht's halt los mit GBT Heidelberg, danach geht's hoffentlich nach Berlin. Dann sind wir zwei Wochenenden in München, dann habe ich Deutsche Meisterschaft Beachhandball in Cuxhaven, was auch einfach immer ein Legendending ist. Danach zwei Wochen nach Kühlungsborn. Im Anschluss sind wir in Halle unterwegs, haben Handball-Vorbereitungsturnier, was halt einfach die Besetzung, also ist geisteskrank, was da dieses Jahr beim Sotec Cup stattfinden wird. Und danach geht's schon nach Timmendorf, Mann. Und dann sind wir im September. Also es geht jetzt Schlag auf Schlag, aber ein geiles Event jagt das nächste und zeigt mir auch einfach mal wieder, wie verdammt glücklich ich mich schätzen darf, dass ich gerade in dieser Situation bin und ich so einen Sommer erleben darf. Also, und vor allem Olympia hat da ja gerade in meinen Planungen noch gar keine Rolle gespielt, ne? Also, es ist schon, das ist schon irre.
Das hat mir gerade wieder gezeigt, dass es einen in diesem Podcast gibt, der seinen Kalender im Blick hat und einen, der so ein bisschen von Woche zu Woche lebt. Ihr könnt euch jetzt aussuchen, wer ist. Aber ja, das ist...
Ich bin ja auch nicht mehr im Studium und habe ja jetzt Zeit, mich mit sowas zu beschäftigen.
Gut, dann soll es das für heute gewesen sein. Ich glaube, wir haben einen... Ey, am Ende ist dann schon wieder... Wir haben ehrlich gesagt, gut, wir machen ein bisschen EM, eine halbe Stunde EM und dann hinten raus machen wir ein bisschen NBA und Tour de France. Aber gut, wenn es schon mal EM ist, dann darf man da auch ruhig ein bisschen drüber reden.
Ist aber auch irgendwie so ein umarmender Podcast geworden. Also ich glaube und hoffe auch, dass ihr euch von diesem Podcast so ein bisschen gestreichelt fühlt, weil es ist sehr wholesome, was hier heute passiert. Und wir hoffen, nach Freitag geht's wholesome weiter, aber entsprechend sehen wir uns in Heidelberg oder in Stuttgart im Stadion. Ich hab Bock drauf. Bis dann.